Ja, wir haben den Text ja schon gelesen, wenn auch in einer anderen Übersetzung, als ich hier habe. Und es fängt an, was schon öfters betont wurde, jetzt mit gedenkt. Gedenkt der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurdet, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Wir sollen erfrischt, jetzt nächstes Slide. Nochmal, noch ein Klick. Wir sollen erfrischt werden durch Erinnerung. In gewisser Weise ist ja unser Glaube ständig von Erinnern geprägt. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir an den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Und dazu werden wir aufgefordert. Unser ganzer Glauben gründet darauf, dass was in der Vergangenheit geschehen ist, woran wir uns erinnern und was wir im Glauben für uns annehmen können. Unser Glaube ist nicht von Tag zu Tag von unseren Stimmungen abhängig, sondern von dem, was ein für einmal geschehen ist. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, sonst können wir geistlich nicht überleben. Natürlich geht es dann auch nicht nur um die Heilstatsachen, das ist das Wichtigste, das ist die Grundlage, aber es geht auch um das, was in dem Psalm, nochmal zurück, erstmal Psalm 103. Psalm 103 sagt David zu seiner Seele, also zu sich selber: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da geht es also um Dinge, die wir ganz persönlich mit Gott erlebt haben, so wie eben Tugo Gedanke erzählt hat: eine Führung, eine Wegweisung, vielleicht auch eine Heilung, die wir erlebt haben. Dass wir zum Glauben gekommen sind, ganz persönlich. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der David muss sich selbst daran erinnern, weil wir eben oft vergessen. Ich kenne das ja selber. Wir haben ein Wunder erlebt und ein paar Wochen später gibt es ein neues Problem und dann ist plötzlich das Wunder wie vergessen. Oder wir denken sogar, ja, was hat das genützt, wenn es jetzt schon wieder schwierig wird? Aber wir sollen nicht vergessen, weil wir an diesen großen Taten auch sehen können, wer Gott ist. Und der ist ja immer der gleiche. Der erinnert uns nur an bestimmten Stellen daran, wer er ist. Jetzt den nächsten Vers. Paulus erinnert die jungen und gefährdeten Christen öfters an ihre eigene Bekehrung. Und dieser Vers hat mir in meinem christlichen Leben, ich bin als 12-Jähriger zum Glauben gekommen, aber dann gab es viele einzelne Stationen, wo ich irgendwie so die Freude in Jesus verloren hatte. Und dann war es mir eine große Hilfe und speziell dieser Vers: Manchmal habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch des Gesetzes Worte oder durch die Predigt vom Glauben. Da erinnern wir uns daran, als wir zum Glauben gekommen waren, das war ja keine große Leistung, die wir bringen mussten. Wir haben einfach was angenommen, was Gott uns angeboten hat. Und dann kam plötzlich große Freude in unser Herz hinein. Der Heilige Geist hat Freude an Jesus und seiner Erlösung bewirkt. Und manchmal wird es dann später so schwer und mühevoll. Und so ging es diesen Leuten, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, auch. Da waren Menschen, die müde geworden waren. Deswegen muss Paulus an einer Stelle sagen: Lasst eure Hände nicht so schlaff runterhängen und die Knie sollen nicht einknicken, weil sie so da standen wahrscheinlich. Als Zeichen von innerer Müdigkeit und der Gefahr sogar aufzugeben oder wieder zum alten Glauben, und das war für die meisten wahrscheinlich der jüdische Glaube, zum jüdischen Glauben ohne Jesus zurückzukehren. Und dann erinnert er sie daran: Gedenkt an die früheren Tage, an denen ihr erleuchtet wurdet, an denen Gottes Licht in euer Leben hineingekommen ist. Ich hatte mal eine Zeit lang die Angewohnheit, habe ich leider nicht so durchgehalten, in so einem Tagebuch Sachen aufzuschreiben, und manchmal mache ich das noch. Und manchmal hat mir das geholfen, das später mal wieder zur Hand zu nehmen und mich zu erinnern, was Gott alles in meinem Leben getan hat. Ich habe in letzter Zeit gerade viel vom Volk Israel in der Wüste gelesen, 3. Mose, 4. Mose und so. Und manchmal denkt man: Was waren das für Leute? Die haben so schnell vergessen. Die waren trockenen Fußes durchs Meer gegangen und dann plötzlich kommt ein neues Problem und sie sagen: Wären wir doch in Ägypten geblieben, wo ist jetzt der Knoblauch und die Zwiebeln und sowas? Die haben sich an die Zwiebeln erinnert, aber nicht an die Schläge, die sie damals bekommen haben. Das versucht der Teufel, und zurückblickend dann Dinge plötzlich schön erscheinen zu lassen, die gar nicht so schön waren, und die Dinge, die Gott getan hat, als unwichtig erscheinen zu lassen. Die Schläge der Sklaventreiber waren vergessen. Und Gott gefällt das nicht, dass sie so undankbar sind. Also erinnert euch, um erfrischt zu werden. Jesus persönlich sagt man der Gemeinde in Ephesus, wir wohnen, wenn wir in der Türkei sind, 15 Kilometer von Ephesus entfernt. Wer mal vorbeikommt, ist herzlich eingeladen. Aber Jesus muss der Gemeinde sagen, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das heißt, diese ursprüngliche, wo alles neu war und frisch, da war einfach natürlicherweise eine Liebe in uns drin. Und er sagt, ihr wurdet erleuchtet damals. Das war Gottes Werk, da hat Gott ein Licht angeknipst in uns und das will er wieder machen. Wir können zu der ersten Liebe zurückkommen. Wenn Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du das verlassen hast, dann gibt er ja die Chance, dahin zurückzukommen. Wir müssen nicht nur in romantischer Erinnerung stehen bleiben, ach wie schön war das doch früher, sondern der Herr ist ja der gleiche heute. Erinnert euch, gedenkt an die früheren Tage. Nicht um in Melancholie zu versinken, sondern um zu sagen, ja Herr, das ist der gleiche und ich freue mich jetzt wieder an dir. Ist ja mit der Aufforderung zur Freude ist ja so eine Sache. Wir denken manchmal, wie kann man jemanden auffordern, sich zu freuen? Aber der Paulus schreibt das, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und von wo hat er das geschrieben? Aus dem Gefängnis. Als er an die Philipper schrieb, war er im Gefängnis. Und die Philipper wussten, als der Paulus zum ersten Mal hier war, war er schon mal im Gefängnis und hat im Gefängnis angefangen zu singen. Deswegen denke ich, dass sie seine Aufforderung ernst genommen haben. Jetzt geht der Schreiber des Hebräerbriefs natürlich noch mit dem Erinnern einen Schritt weiter. Er erinnert sie auch daran, damals habt ihr einen großen Kampf des Leidens erduldet. Und erinnert sie da, und jetzt, wenn wir den ganzen Hebräerbrief lesen, sehen wir, jetzt kam wieder so eine Welle von Verfolgungen und von Gefahren und das hat dazu beigetragen, dass Leute müde wurden. Aber er sagt, erinnert euch daran, damals, als ihr frisch im Glauben wart, habt ihr schon mal manches erduldet, aber das ging irgendwie doch relativ leicht, weil ihr diese Freude an Jesus hattet. Er schildert da ganz schlimme Sachen, zum Teil wurdet ihr selbst verfolgt, zum Teil habt ihr miterlebt, wie andere, hier steht Schmähung und Bedrängnisse. Die Übersetzung war sehr schön, also sind beleidigt worden vor allen Leuten, die Christen. Dann wurden ihnen sogar Geld abgenommen oder Güter abgenommen. Das ist auch eine Methode der Verfolgung, dass Besitz konfisziert wird oft. Und er sagt, ihr habt das mit Freuden erduldet. Das ist nicht das typisch Männliche. Ich ärgere mich schon furchtbar, wenn ich irgendwie in der Türkei beim Einkaufen betrogen worden bin oder sowas um ein paar Euro. Oder wenn neulich hat mal unsere Tochter musste ausziehen aus einer Wohnung und dann die Mitmieterin hat furchtbar Schwierigkeiten gemacht und hat so spät erst unterschrieben, dass er einen Monat mehr jetzt zahlen muss, hat mich furchtbar geärgert. Aber der sagt, ihr habt die Beschlagnahmung eures Besitzes mit Freuden erduldet, weil ihr frisch und freudig in Jesus wart. Also erinnert euch, vielleicht bist du jetzt müde geworden und denkst dann aufgeben oder du hast so innerlich resigniert, aber das muss nicht so bleiben. Komm zurück zu der Freude und Liebe in Jesus. Und dann wirst du merken, die Schwierigkeiten gehen nicht weg. Da kam jetzt tatsächlich wieder eine Verfolgungswelle und wir haben andere Probleme. Jesus hat niemals versprochen, dass alles glatt geht. Aber du kannst mit der Freude Jesu dahin durchgehen. Und nun erinnert er sie ja nicht nur daran, dass sie selbst Dinge durchstanden haben, sondern erinnert sie daran, dass sie damals in dieser ersten Zeit ihres Glaubens auch anderen verfolgten Christen beigestanden haben. Er sagt, ihr habt zum Teil das selbst erduldet, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Interessant, dass hier, ich rede ja viel über Verfolgung und ich merke immer mehr, das gehört so ins Ganze vom Christsein dazu. Das ist nicht nur ein Randthema. Hier mittendrin in der Freude an Jesus, in der Nachfolge, redet er darüber. Damals habt ihr mit Freude auch verfolgten Christen beigestanden. Das waren wahrscheinlich welche aus ihrer eigenen Gemeinde. Aber wir haben heute Informationen aus der ganzen Welt und können das auch anwenden. Also Hilfe für Verfolgte in gewisser Weise ist es ein Anzeichen von lebendigem Christentum. Das Bewusstsein, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib in Christi. Natürlich zuerst die, die uns am nächsten sind, dann aber auch weltweit, wo wir die Möglichkeiten haben. Dann sagte er, ihr habt Gemeinschaft mit denen gehabt. Das war auch für die Christen, die nicht direkt verfolgt wurden, konnte das gefährlich werden. Ich habe das in der Türkei mal so mitgekriegt. Vor ja, fast 10 Jahren wurde der Andrew Brunson, das ist ein amerikanischer Missionar, verhaftet. Das war eine Ausnahme in der Türkei, aber der musste wirklich 2 Jahre im Gefängnis sein. Da wollte der Erdogan irgendwie mit Trump verhandeln, wahrscheinlich, um einen anderen freizukriegen oder so. Aber jedenfalls, der war im Gefängnis und das war nicht leicht. Und meine erste Reaktion, als ich das hörte, weil ich den persönlich auch kannte, wenn auch nicht sehr nah, habe ich, dem werde ich mal schreiben, vielleicht ermutigt ihm das. Aber der zweite Gedanke war dann, wenn ich dem schreibe, und das wird ja mit Sicherheit kontrolliert, gerate ich vielleicht auch ins Visier der türkischen Behörden. Und zum Glück war dann der dritte Gedanke, nein, jetzt aber gerade, das darf mir nichts ausmachen. Aber dann habe ich mal verstanden, damals, wenn der Paulus sagt, alle haben mich verlassen und so, das war vielleicht nicht, weil sie vom Glauben abgefallen sind, sondern weil das gefährlich war, sich mit den Verhafteten zu identifizieren und dann in den Verdacht zu geraten, ihr gehört auch dazu und ihr seid mit Teil dieser kriminellen Bande oder so. Aber sie haben es gemacht. Wir sollen uns einsetzen für Christen, die verfolgt werden. Ich denke jetzt auch neulich, als der Olaf Latzel diesen Prozess hatte in Bremen. Natürlich kann man sagen, ja, der hat ein bisschen locker geredet und so, aber das war so eindeutig, dass es letztlich um die Sache ging. Und dann denke ich, dann sollen sich Christen auch damit identifizieren und ihn ermutigen und sich dazu stellen. Und dann steht, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Das erinnert an das Wort von Paulus, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wir werden in Deutschland im Moment jedenfalls nicht offen und groß verfolgt, aber Glieder an dem Leib Jesu leiden heute und deswegen leiden wir, ob wir es merken oder nicht. Unser Leib, wenn der Zahn weh tut, setzen sich die Hände und die Füße in Bewegung. Ja, das ist einfach so. Und deswegen bedeutet Einsatz für Christen auch eine Art Mitleiden. Wir dürfen es nicht beiseite schieben. Wir sollen uns informieren, wir sollen geben, wir sollen beten dafür. Und das ist ja, wir nehmen einen Teil der Leiden irgendwie auf uns. Wir können nicht alle Leiden gleichzeitig tragen. Da würde ein Einzelner verrückt werden. Aber jede Gemeinde, jeder einzelne Christ, wenn er das noch nicht tut, sollte an irgendeiner Stelle sagen, ich will mit eintreten für meine verfolgten Geschwister. Das ist sehr eindeutig in Gottes Wort. Bis dahin, hier steht in dem Zusammenhang, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Hört sich so an, als ob die Christen, die sich für Verfolgte einsetzten, dadurch Schaden erlitten haben. Vielleicht eben, weil sie dann auch verdächtigt wurden, weil der Staat vielleicht von ihnen Strafen genommen hat, Geld weggenommen hat. Und wie gesagt, das kann heute sein, ich gebe für meine verfolgten Geschwister. Das nimmt mir ja auch etwas von meinem Besitz weg. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wir sollten das ganz bewusst machen. Nicht in dem Sinne, dass wir immer depressiv sein müssen. Nein, aber sagen, nein, das sind meine Geschwister, ich nehme das auf mich. Es gibt ja so ein Wort in Hebräer Kapitel 13. Ich kann das mal vorlesen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Ich habe mir manchmal so vorgestellt, ich habe einen leiblichen Bruder, der auch im vollzeitlichen Dienst bei der Deutschen Missionsgemeinschaft arbeitet. Wenn ich morgen hören würde, mein Bruder ist im Gefängnis, dann würde ich doch sofort überlegen, was kann ich tun, braucht er einen Anwalt, wie ist das überhaupt, würde mich informieren und vielleicht ihn besuchen. Aber wir haben nun Geschwister in Jesus und Brüder und Schwestern, die im Gefängnis sind. Und das sollte uns nicht kalt lassen. Beistehen gehört neben Erinnern zu den wichtigen Dingen des christlichen Lebens. Und deswegen ist es gut, sich zu informieren. weil manches erscheint dann uns so weit. Wir hatten eine Christin, ach so, jetzt mal der nächste Slide, schon nächste. Ja, noch einmal. Ja. Ach so, ja, genau, über die wollte ich gerade erzählen, die Twen Tedros, eine Christin aus Eritrea, die 16 Jahre im Gefängnis in Eritrea war und jetzt mittlerweile in Deutschland über Umwege freigekommen ist. Und die stand dann vor uns und hat darüber erzählt. Und das war so eindrücklich, weil die trotz all dem eine Freude in Jesus ausgestrahlt hat, was für mich selbst eine Herausforderung war. Aber dann habe ich gedacht, wenn der jetzt wieder was passieren würde, dann würde ich wahrscheinlich intensiver noch überlegen, wie kann ich helfen. Manchmal brauchen wir das und deswegen versuchen wir als HMK auch zu informieren, auch Berichte zu senden und so, dass man sich Einzelnen wirklich im Gebet dann verbunden wissen kann und dafür eintreten kann. Also, erinnern und beistehen. Jetzt komme ich aber noch zum dritten. Vielleicht kann ich die drei Worte nachher nochmal abfragen, ob ihr euch das merkt. Erinnern, beistehen, dranbleiben. Das sollte sich jeder merken. Es geht um Geduld im Dranbleiben. Und da geht ja der Bibeltext auch dazu über. Darum, wegen all dem, was vorher geschrieben worden ist. Und da steht ganz viel drin, wer Jesus ist, wie das war, als ihr zum Glauben kamt und so weiter. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld, dranbleiben, weitermachen. Es gibt ja so einen Witz, dass man sagt, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. So wollen wir das immer haben. Gibt es ein Lied sogar? Ja. Aber Geduld ist eben was, was nicht sofort ist, sondern was immer wieder und beständig ist. Ich glaube, besonders in unserer heutigen Zeit sind wir sofortige Instant-Befriedigung ja gewöhnt. Man drückt irgendwo drauf und es geht los. Oder man geht lieber zu McDonald's, weil es schneller geht oder so. Ich erinnere mich auch noch als junger Christ, ist mir noch so vor Augen, also ich war schon ein paar Jahre Christ, aber ich merkte, ich habe mit bestimmten Sünden zu kämpfen und so. Irgendwann war ich weiß noch ungefähr, wo ich da stand und sagte, Herr Jesus, geht das nicht, dass du so einen Schalter umdrehst? Ich will ja das alles nicht mehr und dass das einfach weg ist, dass ich keine Probleme, keine Kämpfe mehr habe. Und irgendwie hat mir dann Jesus aber klargemacht, nein, das mache ich nicht. Ich lasse dich drin in den Kämpfen. Ich will dich etwas lehren. Ich will, dass du kämpfen lernst. Steht auch in Psalmer, Herr, gelobt sei der Herr, der meine Hände kämpfen lehrt. Und ich will, dass du weißt, dass du immer von mir abhängig bist. Geduld heißt wörtlich in der Bibel drunter bleiben, unter etwas bleiben, unter der Hand Gottes, unter seinen Führungen bleiben, auch wenn sie uns nicht gefallen. Lass dich nicht abschütteln. Für unsere verfolgten Geschwister gibt es nicht immer die sofortige Erhörung, Entlassung oder alle Probleme fertig. Ich bete jetzt auch schon lange für Nigeria, weil es dort immer wieder so schlimme Sachen, ständig im Wochenrhythmus kriegen wir Meldungen quasi. Aber der Herr sieht es noch als richtig an, dass es weitergeht. Dranbleiben. Zum Dranbleiben gehört übrigens auch nicht die Versammlung verlassen. Da steht ein paar Verse vorher. Da gab es Leute, die waren müde geworden, sagen, da gehe ich nicht mehr in die Gemeinde. Und heute ist das ja so leicht, dann sitze ich lieber vor dem Livestream oder vor irgendeinem Fernsehgottesdienst. Nein, dranbleiben, weitermachen, auch in der Gemeinde. Auch wenn es schwierige Leute in der Gemeinde gibt. Ich weiß nicht, ob es hier schwierige gibt, ihr seht alle sehr nett aus. Aber ich kenn natürlich auch Gemeinden. Das denke ich manchmal, ist mir manchmal so schmerzlich, wenn ich gehört habe, da hat jemand eine Gemeinde verlassen, weil er mit dem und dem, weil der ihm was Dummes gesagt hat oder so. Denke ich, da gibt es Christen, die gehen in die Gemeinde, obwohl es gefährlich ist, weil sie wissen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und da sind auch nicht alle Christen tolle Leute. Und dann verlassen wir Gemeinden manchmal wegen Dinge, wo man denkt, das hätte man doch auch anders klären können. Wir sollen dranbleiben. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Zeit lang, bevor ich beim Orientdienst war, in einem christlichen Rehabilitationszentrum mitgearbeitet. Und da war eine Frau, die zur Therapie kam, weil sie sozial und psychisch Probleme hatte. Und die ist von ihrer Gemeinde dahin geschickt worden. Und dann war sie nahe dran aufzugeben und so. Und dann hat ihr Pastor ihr eine Postkarte geschickt und die hat sie uns dann auch gezeigt. Da stand drauf, liebe so und so, ich weiß den Namen nicht mehr, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Dann hat er die ganze Postkarte vollgeschrieben mit dem einen Wort, liebe Grüße, dein Pastor so und so. Das war die richtige Botschaft. Hier wird ja dann noch zum Schluss als Motivation für das Dranbleiben der Prophet Habakuk zitiert. Ja, kombiniert mit einem Wort aus Jesaja, nur noch eine kleine Weile, so wird er kommen, der kommen soll. Der Habakuk war ja ein Prophet, der auch Probleme mit der Geduld hatte. Er sagte, Herr, jetzt stehe ich hier und warte und ich stehe auf meinem Aussichtsturm sozusagen. Und dann sagt Gott ihm, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es wird kommen, kannst sicher sein, meine Verheißungen werden sich erfüllen. Jede einzelne meiner Worte wird sich erfüllen. Aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, Glauben heißt auch dranbleiben, Geduld haben. Und dieses Wort aus dem Propheten Habakuk hat ja da eine große Rolle gespielt. Der Paulus hat das in den Römerbrief aufgenommen, um zu zeigen, dass wir durch Glauben gerecht werden. Und Martin Luther wurde durch dieses Wort mit dazu geführt, dann die Reformation anzufangen. Letztlich geht es ja immer wieder darum, bei der Geduld und beim Dranbleiben, wer für uns Gott ist. Glauben wir wirklich, dass Gott gut ist, dass er für uns nur Gutes vorhat und dass er alles auch durchsetzen kann, dass er stark ist und dass er gut ist, dass er uns liebt. Wenn wir das wirklich glauben, könnten wir eigentlich in jeder Situation wissen, ja, es lohnt sich weiter an ihm dran zu bleiben. Wir sprechen das wahrscheinlich kaum aus, nee, Gott ist nicht gut, aber manchmal fühlen wir so und verhalten uns so, als sei Gott nicht gut. Also, erinnern ist ein Teil unseres Lebens mit Jesus, ein ganz wichtiger Teil, an die Teilstatsachen, die bestehen bleiben, auf denen wir aufbauen können. Auch das, was er in unserem Leben getan hat, beistehen. Und dazu gehört, wenn wir uns erinnern, wenn wir zu dieser ersten Freude wieder zurückkommen, dann geht es auch darum, anderen beizustehen, in der eigenen Gemeinde und auch weltweit und dranbleiben in Geduld. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für meine Geschwister hier. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen das sagst und auch in seinem Herzen und in ihrem Herzen behältst, was du möchtest, damit wir in der ersten Liebe, in der Freude an dir leben und dir nachfolgen können. Und stärke uns. Wir glauben, hilf unserem Unglauben, Herr Jesus, das müssen wir manchmal von dir erbitten. Ich danke dir dafür, dass du auch bei unseren Geschwistern weltweit bist, die in ganz anderen Herausforderungen noch stehen, in Schmerzen, in Angst, in ständiger Zurückweisung oder Bedrohung. Lass sie dranbleiben, lass sie das Ziel vor Augen sehen. Was hier auch steht, weil ihr wisset, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt, nämlich im Himmel. Amen.